Einen guten Montagnachmittag wünsche ich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, weil mich auch gestern Abend diese Frage wieder erreicht hat. Wer seid ihr und was macht ihr und warum gibt es euch überhaupt? Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation. Hier organisieren sich Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik und Bundesregierung berichten. Wir vom Vorstand versuchen zu organisieren, dass ja die Menschen, unsere Mitglieder, ihre Fragen stellen können. Wir erlauben seit Beginn der Pandemie die Übertragung unserer Veranstaltung, die eben eine Veranstaltung von JournalistInnen für JournalistInnen ist. Und wir freuen uns, dass unsere Gäste auch in diesen Tagen, Wochen und Monaten unsere Gäste sind. Heute begrüße ich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir arbeiten pandemiebedingt mit einem reduzierten Publikum, mit einem reduzierten Podium und mit einem reduzierten Zeitkontingent. Deswegen unsere dringende Bitte, eine Frage, eine Nachfrage, die Fragen kurz und präzise zu formulieren, damit wir auch wirklich in einer Stunde durch sind. Wir treffen uns heute um 14 Uhr, weil heute Vormittag das Corona-Kabinett getagt hat. Und Frau Fietz, Sie werden uns jetzt darüber informieren. Dankeschön.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Bei dem heutigen Treffen der Bundeskanzlerin mit den zuständigen Fachministern ging es um aktuelle Themen, die die Pandemie betreffen. Zudem diente es der Vorbereitung des in diesem Moment startenden Gesprächs der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder, an dem auch Vertreter der EU-Kommission, der Impfstoffhersteller sowie der Verbände teilnehmen. Zuerst wurde wie üblich über die aktuelle Infektionslage berichtet. Es ist eine gute Nachricht, dass die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht. Ende letzter Woche konnte das Robert-Koch-Institut erstmals seit 3 Monaten wieder einen Inzidenzwert von unter 100 vermelden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei etwa 90. Auch die Zahl der Menschen, die eine intensivmedizinische Betreuung benötigen, geht zurück. Derzeit sind es gut 4.300 Intensivbetten, die mit Covid-19-Erkrankten belegt sind. Das sind natürlich immer noch zu viele. Wir sehen, die beschlossenen Maßnahmen und die gemeinsamen Anstrengungen, die Kontakte zu reduzieren, wirken. Und der Bundesregierung ist es ein Anliegen, allen Bürgerinnen und Bürgern, die daran mitwirken, dass die Zahlen zurückgehen können, die sich an die Auflagen halten, die mit Sicherheit nicht leicht einzuhalten sind, mit großem Dank zu versehen und darauf zu setzen, dass auch weiterhin viel Zustimmung für diese Maßnahmen zu finden ist. Denn bei allen positiven Entwicklungen, die Anzahl der schweren Fälle ist weiterhin auf hohem Niveau. Und mit den neu auftretenden Virusmutationen ist ein sehr ernstzunehmender neuer Risikofaktor hinzugekommen. Sie wissen, dass derzeit weltweit verschiedene Virusvarianten nachgewiesen werden, für die sowohl die Auswirkungen auf die Ausbreitung von SARS-CoV-2 als auch die Wirksamkeit von Impfungen eingehend untersucht werden. Im Fokus stehen vor allem die Varianten, die sich in Großbritannien, in Südafrika und in Brasilien verbreiten. Alle 3 Varianten wurden mittlerweile auch in Deutschland nachgewiesen. Die Genomsequenzierung wurde daher in Deutschland stark ausgeweitet. Das wissen Sie. Und das Robert-Koch-Institut beobachtet die Ausbreitung der neuen, noch ansteckenderen Varianten des Virus mit Sorge. Immer mehr Fälle und auch Ausbrüche durch diese Varianten werden dem RKI gemeldet. Unser Ziel muss sein, die Verbreitung der neuen Mutanten in Deutschland so weit wie möglich einzudämmen. Daher muss es auch weiterhin darum gehen, die Infektionszahlen weiter zu senken. Denn je niedriger die Fallzahlen sind, desto besser werden wir auch die Ausbreitung der neuen Virusmutationen hemmen können. Ein weiteres Thema war die Förderung der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln zur Covid-19-Therapie. Neben der Verfügbarkeit von Impfstoffen sind sichere und wirksame Arzneimittel gegen SARS-CoV-2 entscheidend, um die Pandemie bewältigen zu können. Darüber hinaus hat sich das Kabinett nochmals intensiv mit der Lage in den Alten- und Pflegeheimen beschäftigt und essentiell für den Schutz aller Auch der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen ist es, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu senken. Vulnerable Gruppen können nicht losgelöst von der übrigen Gesellschaft geschützt werden. Gleichzeitig waren und sind gezielte Maßnahmen zu ihrem Schutz aufgrund des deutlich erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen zweifelsohne sinnvoll und nötig. Übrigens von Beginn an. Ich darf ein paar Stichworte nennen, etwa einrichtungsbezogene Test- und Hygienekonzepte, Bereitstellung von Schutzausrüstung und Antigen-Schnelltests, Übernahme von Material- und Personalkosten und zusätzliche Unterstützung bei Testungen durch Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten und freiwillige Helfer. Das Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass mittlerweile 3.100 Soldaten in Pflegeheimen aktiv sind und dort unterstützen und dass nahezu die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte tatsächlich um Hilfe nachgesucht hat, die dann auch innerhalb von 48 Stunden gewährt werden kann. Und jede Einrichtung, die Hilfe benötigt, kann sich nach wie vor an die Bundeswehr wenden und dann auch relativ zügig Hilfskräfte bekommen. Das war es erstmal von meiner Seite.
Vielen Dank, Frau Vietz.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Also dann gibt es noch ein anderes Thema, über das wir uns informieren möchten, nämlich Russland.
Jawohl. Die Bundesregierung verurteilt den Einsatz von Gewalt durch die russischen Sicherheitskräfte und das abermals unverhältnismäßige Vorgehen gegen friedlich demonstrierende Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Wochenende. Die Zehntausenden russischen Bürgerinnen und Bürger, die landesweit in über 100 Städten auf die Straßen gingen, konnten sich auf die in der russischen Verfassung und in internationalen Menschenrechtsverträgen verbrieften Rechte berufen. Doch der russische Staat gewährleistet diese Rechte den friedlich demonstrierenden Bürgern nicht. Wir rufen die russische Führung dazu auf, die Gewaltmaßnahmen zu beenden und die Ausübung bürgerlicher Rechte und Freiheiten zu garantieren. Die Verhafteten sind unverzüglich auf freien Fuß zu setzen. Die Bundesregierung fordert die russische Regierung zudem abermals auf, Herrn Nawalny unverzüglich freizulassen und die Umstände des Chemiewaffeneinsatzes gegen ihn auf russischem Boden aufzuklären.
Vielen Dank dafür. Darauf werden wir sicherlich gleich auch noch eingehen. Ich schlage aber vor, dass wir mit dem Thema Corona beginnen, das Corona-Kabinett. Herr Rinke.
Ja, Frau Vietz, ich hätte ganz gerne noch mal nachgefragt zu der Diskussion, die es im Corona-Kabinett gab. Und zwar hinsichtlich des Termins nächste Woche, am 10.2., glaube ich, ist die Bund-Länder-Chefrunde, die stattfindet. Es gibt ja eine Lockerungsdebatte. Wie ist denn das innerhalb der Bundesregierung diskutiert worden? Ab welchem Inzidenzwert sollte man an Lockerung denken?
Also Herr Rinke, Sie wissen sicherlich, dass ja mit dem letzten Beschluss der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin vereinbart worden ist, bis zur nächsten Sitzung ein sozusagen Lockerungskonzept zu erarbeiten. Da sind Vorgespräche zu im Gang. Und nähere Informationen kann ich Ihnen dazu aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben.
Herr Warwick dazu?
Ja, ich hatte mich gemeldet, allgemein Corona, aber jetzt nicht explizite Nachfrage zu dem Thema. Also,
Herr Merkel.
Frau Vietz, welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang der von der schleswig-holsteinischen Landesregierung vorgeschlagene Plan?
Also es werden alle Pläne und Vorhaben und Ideen natürlich aufgenommen und diskutiert und dann in die Beratungen der nächsten Runde mit aufgenommen.
Dann schauen wir doch mal auf heute Nachmittag. Karl Clement aus dem ARD-Hauptstadtstudio fragt, welche Pharmaunternehmen nehmen am Nachmittag teil? Welcher Ablauf ist geplant? Gibt es zum Beispiel eine Präsentation des Unternehmens zum Impfproduktionsstand? Vielleicht können wir auch das Gesundheitsministerium damit zunehmen.
Also das Kanzleramt in Federführung.
Die Teilnehmer kann ich Ihnen gerne nennen. Also auf Seiten der Bundesregierung sind das die Kanzlerin und dann die Bundesminister Braun, Scholz, Spahn, Maas, Altmaier, Ministerin Lambrecht, dann Staatsminister Hoppenstedt, Staatssekretär Kerber, Staatssekretär Hofe und Staatssekretär Seibert. Darüber hinaus natürlich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Die Europäische Kommission ist vertreten durch die Gesundheitskommissarin und den Kommissar für den Binnenmarkt. Und seitens der Verbände werden der VfA-Präsident Steutel, BPI-Präsident Feldmeier, VCI-Präsident Große-Entrup und Vorstandsvorsitzender der KBV Gassen dabei sein. Und auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Mertens wird teilnehmen. So, und dann kommen wir zu den Vertretern der impfstoffherstellenden Unternehmen. Da nenne ich Ihnen jetzt einfach nur die Namen. Also das sind BioNTech, Pfizer, CureVac, IDT, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi, Bayer und Schott.
Und zum Ablauf?
Zum Ablauf kann ich nichts sagen. Da habe ich keine näheren Informationen zu. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung und auch die Länderchefs und Chefinnen sich natürlich erstmal informieren möchten, wie die Lage bei den Fachleuten vor Ort sozusagen sich darstellt und dass man das an den Anfang stellt. Aber ich kann Ihnen jetzt keinen genauen Ablaufplan nennen.
Herr Jung dazu?
Nicht direkt dazu, aber auch zum Thema.
Dann könnten wir vielleicht erstmal beim sogenannten Impfgipfel bleiben. Herr Rinke dazu?
Ja, da genau genommen zwei Fragen. Der Vizekanzler hat ja...
Können wir es auf eine beschränken, weil meine Liste wird lang und länger.
Alles klar. Der Vizekanzler hat ja Zweifel geäußert, ob die Aussage von der Bundeskanzlerin hinhauen kann, dass bis Ende des Sommers jeder ein Impfangebot bekommt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundeskanzlerin denn an diesem und der Gesundheitsminister an diese Aussage festhält, dass das von den Zahlen her, die erwartet werden an Impfdosen, machbar ist im Sommer oder wahrscheinlich?
Also nach den heute vorliegenden Zahlen ist die Bundesregierung nach wie vor optimistisch, dass bis zum Sommer jedem, der ein Impfangebot haben möchte, auch ein Impfangebot gemacht werden kann. Will heißen, dass jeder, der geimpft werden möchte, wenn alles so läuft bei der Produktion und der Lieferung, wie es sich heute darstellt, im Sommer geimpft werden kann.
Und Herr Spahn hatte das, Herr Rinke, dieses Versprechen gestern ja nochmal abgegeben, allerdings ebenfalls konditioniert, dass alles so läuft wie geplant, abhängig von der Produktion und Lieferung der bekannten Impfstoffe, die wir haben. Und da haben wir jetzt in der Vergangenheit angefangen, schon im November übrigens. BioNTech hatte eigentlich geplant, bis Ende vergangenen Jahres 100 Millionen Impfstoffdosen zu liefern, international. Da ist eine Produktionslinie ausgefallen. Es waren dann nur noch 50 Millionen Impfdosen. AstraZeneca, die Geschichte kennen Sie, die Versuche, die Produktion zu steigern, wodurch erstmal die Produktion runtergefahren werden musste, bei BioNTech wieder. Also konditioniert durch weitere Zulassungen Johnson & Johnson, CureVac, bleibt diese Aussage aufrecht.
Zusatz?
Nachfrage stellen, danke. Gerade weil Sie BioNTech ansprechen, da gibt es ja Verwirrung über die Ankündigung, dass die jetzt im zweiten Quartal nochmal 75 Millionen Impfdosen mehr an die EU liefern. Sind das jetzt zusätzliche Lieferungen aus dem zweiten Vertrag, den die mit der EU abschließen? Heißt das, dass bis dahin der erste Vertrag ausgeliefert ist? Vielleicht können Sie das aufklären, wo die herkommen.
Genau, das möchte auch gerne Teller aus dem Korrespondentenbüro Herrholz wissen. Können Sie bitte nochmal die Impfdosenversorgung für Deutschland im ersten Quartal unter Einbeziehung der neuen Zusatzmengen von AstraZeneca und BioNTech nennen?
Also die 75 Millionen kann ich Ihnen nicht einordnen. Das müssten Sie in der Tat die EU-Kommission fragen. Lieferungen von BioNTech im ersten Quartal sind knapp 11 Millionen Dosen an Deutschland. Von Moderna sind es knapp 2 Millionen, 1,8 Millionen und AstraZeneca sind es 5,6 Millionen.
Dann Herr Jordans, bitte.
Herr Kautz, die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat verlangt, dass es bundesweit einen einheitlichen Impfprozess gibt und nicht das Chaos mit den unterschiedlichen Regelungen in jedem Land, wie es im Moment der Fall ist. Außerdem hat sie verlangt, dass die Nichteinhaltung der Priorität, der Impfpriorität strafbar wird. Wie steht denn der Minister dazu? Er kann ja Ersteres anregen und beim Zweiten wäre er ja federführend.
Prinzipiell glaube ich, dass man nicht jede Äußerung dieser Stiftung, die Sie gerade genannt hat, haben, kommentieren muss, weil die jeden Tag eine andere agenturfähige Äußerung macht. Aber zu der konkreten Forderung hat der Minister wiederholt gesagt, dass es schon auch eine Stärke sein kann, nicht muss, wenn man auf Landesebene versucht, pragmatisch mit der Impfverordnung umzugehen und die Impfverordnung umzusetzen. Nichteinhaltung, natürlich ist eine Nichteinhaltung einer Verordnung auch zu sanktionieren, ganz klar. Wobei Sie immer im Einzelfall entscheiden müssen, was da gemacht wurde. Und das kann ich jetzt nicht allgemein bewerten. Sie wissen auch, dass es Einzelfallentscheidungen gibt, mit denen man von dieser Impfverordnung von der Priorisierung dieser Impfverordnung abweichen kann.
Nachfrage. Sie wussten ja um die Problematik schon seit November. Eine Strafbarkeit einzuführen, wäre ja in Ihrem Haus möglich gewesen. Warum haben Sie es dann nicht getan?
Na, wenn Sie gegen eine Verordnung verstoßen, ist das zu sanktionieren. Ist doch klar. Das müssen die Behörden vor Ort dann machen, umsetzen.
Aber vielleicht ist in diesem Zusammenhang bei der Priorisierung nochmal interessant darauf hinzuweisen, dass es in jeder Gruppe der Prioritätenliste auch Menschen unter 65 gibt. Also es geht ja nicht nur rein nach Alter, sondern es gibt ja auch in jeder Gruppe Menschen, die jünger sind als 65, sodass das natürlich auch im aktuellen Fall dann eine Handlungsoption eröffnet.
Letzte Frage zum Impfgipfel von Arne Delfs-Blumenberg. Warum nimmt Frau von der Leyen als Hauptverantwortliche für das Impfstoffdesaster nicht am Gipfel teil?
Ich denke, diese Frage müssten Sie nach Brüssel richten. Es ging darum, dass Vertreter der EU-Kommission heute mit dabei sind. Und mit zwei Kommissaren haben wir da ja eine fachlich versierte Minister und Kommissare aufgestellt.
Herr Reitschuster, zu Corona und Gesundheit, bitte.
Jawohl, eine Frage.
Wenn Sie ins Mikrofon sprechen, bitte.
Danke.
Dankeschön.
Eine Frage an Herrn Kautz, und zwar zum vierten Mal zum Thema WHO-Informationsnotiz. Aber die bisherigen Fragen fand ich nicht ausreichend. Es geht auch um Hunderttausende, die in Quarantäne sind. Da steht schwarz auf weiß, positiver Test, keine klinischen Symptome. Es muss nachgetestet werden. Mir ist nicht bekannt, dass das bisher in Deutschland der Fall ist. Ist das geplant? Wenn ja, ab wann? Wenn nicht, warum passiert es nicht? Danke.
Herr Reitschuster, diese Frage haben Sie jetzt, ich weiß nicht, viermal gestellt, fünfmal gestellt. Die sind aus berufendem Munde, sind die beantwortet worden. Und ich würde echt darauf verweisen. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Tut mir leid.
Zusatz?
Sie sind eben nicht beantwortet worden, in meinen Augen. Nochmal die Frage, wird bei einem positiven Test ohne klinische Symptome nochmal getestet? Ist das geplant? Ja oder nein? Sie können das doch beantworten.
Ich bleibe bei der Antwort, die ich gerade gesagt habe. Zu WHO, zu dieser Geschichte ist mehr als genug an dieser Stelle gesagt worden.
Dann Herr Jung, bitte.
Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Geht um
Wir sind immer noch bei Corona, ne?
Richtig.
Okay, gut.
Bundeswehrhilfe für Portugal.
Wollen wir eine Sekunde warten?
Ja, ja.
Danke.
Frau Sie, könnten Sie uns einen Überblick geben zur Hilfe für die Portugiesen? Stimmt das, dass die Entscheidung formal noch nicht gefallen ist über die Entsendung? Und mich würde...
Eine Frage bitte, Herr Jung.
Ja, das ist praktisch dasselbe Thema. Sind diese Soldaten eigentlich geimpft,
ja, Herr Jung,
die da geschickt werden?
Vielen Dank für Ihre Frage. Aus Respekt vor dem Parlament kann ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Stellung nehmen, die über unsere Einlassung vom Freitag hinausgeht. Ich würde Sie bitten, heute Abend etwas in Ihre Mails zu gucken. Es wird eine Pressemitteilung dazu geben. Es wird Informationen auf unseren Seiten geben zum Thema Amtshilfe für Portugal. Zu mehr kann ich mich jetzt im Moment nicht einlassen.
Zusatz?
Darf ich kurz fragen, wer die Entscheidung trifft, das Parlament oder das Kabinett?
Es gab ja heute Morgen ein Corona-Kabinett und daraus wird heute Abend entsprechend das Parlament informiert und dann die Öffentlichkeit.
Daniel Lücking, Neues Deutschland, der Tag, möchte wissen, auch in diesem Zusammenhang, auf welchem rechtlichen Rahmen fußt die Entscheidung über die Zusage der Hilfen?
Auch hier möchte ich gerne auf meine Antwort von soeben verweisen.
Dann Herr Jordans dazu.
Ja, auch wenn Sie nicht keine Entscheidung verkünden können, können Sie uns vielleicht sagen, ob es von Seiten des BMG den Willen gibt, sowohl mit Ausstattung wie auch mit Personal in Portugal zu helfen, sollte das Parlament dem zustimmen?
Die Bundeswehr hat ja in der Vergangenheit auch bei der Corona-Hilfe in der ersten Welle auch andere Länder unterstützt. Das kann ich Ihnen grundsätzlich sagen, aber bei jedem Verständnis für die Frage, die Sie haben, wird sich meine Antwort nicht ändern. Ich bitte einfach um etwas Geduld. Heute Abend wird es Informationen geben.
Herr Barek dazu?
Ja, also ein Großthema Corona. Ne?
Nicht zu Portugal?
Nicht explizit zu Portugal.
Okay. Gibt es noch weitere Fragen zu Portugal? Dann können wir damit gerne weitermachen, bitte. Ja.
Das RKI hatte bereits im April 2020 gesagt, dass sie sich der Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen bewusst sind und dass man sich damit beschäftigt. Jetzt sind schon 10 Monate ins Land gegangen. Da würde ich ganz gerne vom Gesundheitsministerium wissen, ob da mittlerweile schon Studienberichte vorliegen, die eine Gesundheitsnachverfolgung vorgenommen haben von Kollateralschäden im Bereich Suizid, mentale, kindliche Gesundheit, Depressionen.
Ich hatte das in der letzten Regierungspressekonferenz bereits beantwortet, dass es dazu Studien gibt, Erhebungen gibt, die seitens des RKIs ausgewertet werden. Die erste Zahlenreihe, die wir haben, die ausgewertet wurde, hat keine Auffälligkeiten bislang gegeben. Falls es da neuere Daten dazu gibt, würde ich die eventuell nachreichen.
Zusatz? Nur eine Verständnisfrage. Sind die öffentlich? Weil auf der RKI-Seite selbst ist diesbezüglich eigentlich nichts zu finden, außer allgemeine Stellungnahmen. Aber konkrete Zahlen zu den auch von Ihnen angesprochenen Fällen gibt es da nicht?
Ich kann gucken, ob die öffentlich sind. Sonst würde ich Sie darauf hinweisen. Ja?
Herr Jessen hatte sich gemeldet zu Corona. Ich kann nicht so richtig erkennen. Ja, habe ich es getroffen? Ja? Genau, wunderbar.
Passt.
Das Mikrofon, meine ich.
Ich hätte eine Frage ans Familienministerium. Frau Piewig, die Ampel, die Kita-Ampel, mit der Ihre Ministerin sozusagen ein Konzept zur möglichst baldigen Wiedereröffnung der Kitas vorlegt, arbeitet mit sehr griffigen Zahlen in den einzelnen Stufen. Wer hat diese Zahlen festgelegt? Sind es politische Zahlen oder folgen Sie medizinischem Rat? Und dazu, man kann das ja in Wahrheit nur seriös feststellen, wenn regelmäßig und intensiv getestet wird. Beinhaltet das Ampelkonzept die Verpflichtung zu einer regelmäßigen Testung, vor allem des Kita-Personals?
Also den Vorschlag, den die Entschuldigung, Sekunde, ich muss Ihnen das Mikrofon noch anmachen. Jetzt, bitte.
Den Vorschlag, den die Ministerin gemacht hat, den hat sie im Kern in diesem Interview dargelegt. Was da nicht zur Sprache kam, war eben tatsächlich die Testungen, wie wichtig die sozusagen sind, solange eben noch nicht geimpft werden kann. Die Ministerin hat das schon mehrfach gesagt, dass das Impfen auch der Fachkräfte und der Erzieher und Erzieher ein entscheidender Vorteil wäre, um zu einem wirklichen sicheren Öffnungsszenario zu kommen. Und solange das nicht möglich ist, wegen der Priorisierung, ist eben das das Testen enorm wichtig. Und sie hat vorgeschlagen in diesem Konzept, dass bis ein- bis zweimal die Woche die Erzieher die Möglichkeit haben sollen, getestet zu werden. Insofern ist das also ein zentraler Punkt auch dieses Konzeptes. Und was die Zahlen angeht, die sind aus unserer Fachebene vom Fachreferat erarbeitet worden. Und wir haben ja die Corona-Kita-Studie, die wir zusammen mit dem DJI, dem Deutschen Jugendinstitut und dem RKI machen. Und aus diesen regelmäßigen Berichten, die wir von dieser Corona-Kita-Studie kommen, sind auch Zahlen in dieses Konzept eingeflossen. Außerdem, das ist auch kein Geheimnis, beziehen wir uns auch zum Teil auf das Konzept aus der Hansestadt Bremen.
Nachfrage. Sie sagen, Testungen sollen angeboten werden. Warum nicht eine Verpflichtung, zumindest auch für die Arbeitgeber, in den jeweiligen Kitas diese Tests wirklich verpflichtend anzubieten?
Wir haben bislang nicht, oder wir gehen im Moment immer noch davon aus, dass es einen guten Willen gibt und dass es auch im Interesse der Erzieherinnen und Erzieher und des Kita-Betriebes ist, dass getestet werden kann. Also bislang gibt es von uns keinen Vorschlag für eine Pflicht. Es gibt ja auch ganz generell in der Bundesregierung die Haltung, dass eine Pflicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist.
Herr Jung, dazu?
Das würde ich aber auch gerne mal verstehen. Also Sie wollen die Kitas öffnen, ohne die Arbeitgeber und die Kitas zu verpflichten, dass alle regelmäßig getestet werden. Da verstehe ich Sie richtig.
Also wir wollen die Kitas dann öffnen, wenn es sicher ist und wenn es sicher geht. Das ist vielleicht nochmal zur Einordnung dieses Vorschlages wichtig zu wissen. Es geht jetzt nicht darum, Kitas aktuell alle wieder zu öffnen, sondern es geht um einen Vorschlag zu Öffnungsszenarien nach dem 14. Februar, weil das ist ja der Zeitpunkt, über den jetzt geredet wird, was danach passiert. Und wir wissen von vielen Eltern, dass sie erwarten, dass sie da eine Perspektive haben und klare Vorgaben, an die sie sich halten können. Und deswegen eben dieser Vorschlag, der sich speziell auch auf die einzelnen Einrichtungen bezieht, dass es eben sozusagen in einem kleinen Umfeld an dem Infektionsgeschehen vor Ort entschieden werden kann. Und alle wissen, wenn so und so viele Fälle vorliegen, wenn so und so viele Kinder oder Erzieher in Quarantäne sind, dann passiert das und das. Und in diesem Kontext wird eben auch vorgeschlagen, dass dann ein- bis zweimal die Woche Erzieherinnen und Erzieher sich testen lassen können. Und die Anzahl des verfügbaren Personals ist eben auch Teil dieses dreistufigen Ampelsystems.
Zusatz?
Aber warum nur ein- bis zweimal sich testen lassen? Eigentlich muss das doch jeden Tag passieren, damit es da gar kein Risiko geben kann. Wenn Sie sagen, es soll sicher sein, dann heißt das entweder alle sind geimpft oder alle sind jeden Tag getestet.
Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, was in diesem Konzept steht. Und ich gehe davon aus, dass die Zahl der Testungen, wenn es zur Verfügung steht und angenommen wird, sicher auch erhöht werden könnte.
Herr Reitschuster, Ihre Frage ans Familienministerium hat mit Corona zu tun?
Deswegen bitte nicht die zweite Corona-Frage streichen. Danke. Die Ministerin hatte hier vor einiger Zeit...
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich arbeite hier meine Liste ab.
Genau, aber ich hatte ja noch eine Corona-Frage unabhängig davon.
Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, danke, weil wie Sie sehen, haben wir schon wieder eine halbe Stunde um.
Nur, also, dass die nicht gestrichen, genau. Die Ministerin hatte hier eine Pressekonferenz und da ging es um häusliche Gewalt. Es ist noch gar nicht so lange her. Die Frage wäre, wie hat sich das entwickelt im Zuge der Corona-Krise? Gibt es da Erkenntnisse, ob die zugenommen hat oder nicht? Und gibt es spezielle Programme der Hilfe und der Förderung jetzt im Zuge von Corona? Vielen Dank.
Mhm. Also das Bundesfamilienministerium unterstützt schon lang mit der Kampagne und auch dem Programm Stärker als Gewalt. Wir haben außerdem Programme, Investitionsprogramme, um die Frauenhäuser Infrastruktur auszubauen, um die Plätze zu erhöhen. Das kann ich Ihnen im Detail, wenn Sie möchten, erklären, aber ich glaube, Ihnen geht es um einen Gesamtüberblick. Mhm. Wir haben seit Corona vor allem natürlich auch als Indikator, wie sich die Zahlen entwickeln, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das ist ist natürlich nur ein Indikator und kann natürlich keine absolute Sicherheit geben. Aber da haben wir zeitweise, das war am Anfang zu Ostern, erhöhte Zahlen gehabt bei der Beratung. Das hat sich dann im Laufe des Sommers wieder normalisiert im Vergleich zum Vorjahr. Weihnachten war es auch nicht unbedingt auffällig, aber in den letzten Wochen haben wir leichte Anstiege wieder. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Indikator. Wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld deutlich höher ist. Ja.
Zusatz, Herr Reitschuster?
Das waren jetzt Frauen.
Wir freuen uns übrigens sehr, wenn Sie die Maske auch während der Frage aufbehalten. Dankeschön.
Es ist niemand um mich herum, also der Abstand ist riesig. Die Nachfrage, Sie hatten gerade erzählt von dem Frauentelefon, gibt es einen ähnlichen Indikator auch in Bezug auf Kinder, wo man das auch monitoren kann und zumindest einen Eindruck bekommt, wie viele Kinder hier diese Probleme haben?
Ja, wir haben auch Hilfetelefone für die Kinder. Die Nummer gegen Kummer zum Beispiel haben wir 500.000 Euro zusätzlich investiert, um das Angebot während Corona aufrechtzuerhalten und vor allem auszubauen. Und wir haben da auch, in der Online-Beratung, also das heißt zwar Nummer gegen Kummer, ist aber sowohl ein telefonisches als auch ein Online-Angebot. Und gerade bei der Online-Beratung haben wir deutliche Zuwächse gesehen im Vergleich zum letzten Jahr. Also 30% mehr waren das im Vergleich zum letzten Jahr. Und da kann ich Ihnen auch noch sagen, weil natürlich wird oft dann vermutet, es geht nur in Anführungsstrichen um Gewalt. Da sind vor allem die Punkte Langeweile, Einsamkeit, die fehlenden Freunde sozusagen das Thema bei den Kindern. Und es gibt auch ein Erwachsenentelefon. Und da ist es vor allem dann die Überforderung und eben die Betreuungssituation, die nachgefragt wird von den Eltern.
Wir nehmen noch die Corona-Frage der Kollegin mit und dann würde ich sagen, machen wir einen Break und wenn hinterher noch Zeit ist, kommen wir nochmal auf Corona zurück, weil ich weiß, es gibt auch noch andere Themen, die interessieren. Bitte schön.
Vielen Dank. Meine Frage geht ans BMI. Ich würde gerne wissen, ob Sie Erkenntnisse haben, dass die Fluggesellschaften die neue Einreiseverordnung zu den Mutationsgebieten möglicherweise nicht so gut einhalten, ob es irgendwelche Meldungen zu Verstößen gibt.
Vielen Dank für die Frage. Bis jetzt haben wir dazu noch keine Zahlen vorliegen. Die Verordnung ist erst 2 Tage alt. Da bitte ich noch ein bisschen Geduld.
Gut, dann kommen wir zum Thema Russland. Herr Jagdweil, bitte. Ich kann nicht sehen, ob das... jetzt habe ich es.
Frau Fietz, jetzt hat auch der engste Verbündete Deutschland...
Sie müssten auch ein Stückchen näher ans Mikro gehen, bitte. Wir können Sie ganz schlecht verstehen. Dankeschön.
Ja, aber ich muss die Maske anbehalten.
Ja.
Frau Fietz, jetzt hat auch der engste Verbündete Deutschlands, Frankreich, sich dafür ausgesprochen, als Reaktion auf die Ereignisse in Russland, Nawalny, die Proteste, die Gewalt, das Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, Ihre frühere Position dazu doch zu überdenken?
Also ich kann Ihnen beim Thema Nord Stream 2 keinen neuen Sachstand mitteilen. Die Bundesregierung hat sich hierzu auch in den letzten Tagen geäußert und betont, dass sie ihre grundsätzliche Haltung nicht geändert hat.
Das ist übrigens auch eine Frage, die Petra Sorge, Dow Jones News, stellt und Ninon Renault von Les Echos. Nachfrage? Zusatz?
Ja, wie bewerten Sie denn dann die Position Frankreichs, was ja auch, das Land ist ja auch beteiligt an diesem Projekt?
Kann das auch so also vielleicht
einmal ergänzen, ob die Position Frankreichs ist uns natürlich bekannt, ob sich an dieser Positionierung wirklich etwas geändert hat, ob es wirklich eine neue französische Positionierung gibt, kann ich zumindest jetzt an der zitierten Aussage von Staatssekretär Bohn nicht erkennen. Es ist aber so, dass wir natürlich in sehr engem Austausch mit Frankreich stehen. Und Sie wissen, dass sich am vergangenen Montag die EU-Außenminister beim Rat in Brüssel beraten haben über mögliche Reaktionen auf den Umgang mit Nawalny und auf den Umgang mit auch seinen Unterstützerinnen und Unterstützern. Im Rahmen dieser Beratung ist ja vereinbart worden, dass man die Lage in Russland weiter beobachtet, dass der hohe Vertreter, Herr Borrell, diese Woche auch nach Moskau zu Gesprächen fahren wird und dass man die Debatte über mögliche Sanktionen auch im Lichte dieser weiteren Entwicklungen und der Gespräche des Hohen Vertreters weiterführen wird. Und natürlich hat sich an diesen Diskussionen auch Frankreich beteiligt.
Herr Beiser, dazu.
Ja, das war im Prinzip auch meine Frage, aber Herr Burger, vielleicht noch die Nachfrage, wenn Sie im Prinzip die Haltung Frankreichs dazu kennen. Haben Sie denn jetzt bezüglich dieser neuen Äußerung nochmal Kontakt gehabt? Hat der Minister nochmal Kontakt gehabt zu Frankreich in der Sache? Und sind da weitere Gespräche geplant zu dem Thema?
Also wie gesagt, ob es da jetzt tatsächlich eine neue Positionierung gibt, müssen Sie vielleicht in Paris erfragen. Die beiden Außenminister, der französische und der deutsche, sind in sehr engen Kontakt, telefonieren mindestens wöchentlich miteinander. Und aus diesen Gesprächen kann ich jetzt in der Hinsicht keine Veränderung berichten. Wie gesagt, es gab ja auch am Montag den Austausch im Kreis der EU-Außenminister just zu der Frage, wie reagiert man auf die jüngsten Entwicklungen in Russland im Fall Nawalny.
Herr Rinke dazu?
Ja, direkt daran schließend, Herr Burger, wenn Sie auf Herrn Borrell verweisen und seine Russlandreise, kann ich das so verstehen, dass wenn er mit der Empfehlung zurückkommt, dass man Sanktionen verhängen sollte und darunter auch die Pipeline fallen sollte, dass die Bundesregierung dann durchaus einverstanden damit wäre?
Also auf Was-wäre-wenn-Fragen möchte ich hier ungern spekulative Antworten geben. Ich habe darauf verwiesen, dass man vereinbart hat im Kreis der EU-Außenminister, die Diskussion über mögliche Sanktionen als Reaktion auf das, was gerade in Russland geschieht, fortzusetzen. Und das wird man in aller Ernsthaftigkeit auch tun.
Entschuldigung, wenn ich kurz nachfrage. Aber das heißt, dass Nord Stream 2 durchaus Paket oder Teil des Pakets dieser Diskussion ist?
Entschuldigung, Herr Rinke, ich dachte, Sie wären fertig.
Soll ich nochmal wiederholen? Herr Burger, die Nachfrage, das verstehe ich so, dass aber Nord Stream 2 und Sanktionen gegen Nord Stream 2 Teil dieser Sanktionsdebatte innerhalb der EU ist.
Das ist ja von verschiedenen europäischen Regierungen auch in der Vergangenheit so vorgeschlagen worden. Insofern ist das nichts Neues. Gleichzeitig kennen Sie auch die Haltung der Bundesregierung dazu. An der hat sich, wie Frau Fietz gesagt hat, auch nichts geändert. Und im Übrigen kann ich einer Debatte, die man ja für die Zukunft vereinbart hat und insbesondere natürlich auch den Gesprächen des Hohen Vertreters in Moskau nicht vorgreifen.
Herr Jessen dazu.
Herr Burger, erkennt die Bundesregierung mögliche Zusammenhänge zwischen einer französischen Forderung nach Dichtmachen von Nord Stream 2 und Interessen der französischen Energiewirtschaft, die ja vornehmlich Atomstrom produziert?
Also nein, ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ja die Rechtsgrundlage, auf der das Projekt Nord Stream 2 stattfindet, eine europäische Rechtsgrundlage ist, nämlich die Gasrichtlinie, der alle EU-Mitgliedstaaten außer Bulgarien und ebenso auch die EU-Kommission und das Europäische Parlament alle zugestimmt haben. Die ist im April 2019 von der Europäischen Union verabschiedet worden.
Angespielt habe ich auf die Situation, dass es für den Produzenten einer Stromart sozusagen natürlich von Vorteil ist, wenn konkurrierende Produktionsverfahren nicht zum Zuge kommen.
Diese Ihre Analyse möchte ich hier nicht kommentieren.
Herr Warwick.
Frau Fietz, Sie hatten jetzt noch mal vehement die Freilassung der Verhafteten gefordert. Jetzt ist zumindest nach meinem Wissensstand die übergroße Mehrheit lediglich festgenommen worden wegen einer Ordnungswidrigkeit, Teilnahme einer nicht genehmigten Demonstration und dann sofort wieder auf freien Fuß gelassen am Samstag. Dass Sie jetzt am Montag die Freilassung von Verhafteten fordern, würde mich interessieren, welche konkreten Zahlen liegen denn der Bundesregierung vor über im Zuge am Samstag Verhafteten und jetzt noch in Haft befindlichen russischen Staatsbürgern?
Also ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung die Entwicklung in Russland und der dortigen Umgang mit Oppositionspolitikern, Journalisten und der Zivilgesellschaft sehr genau und mit Sorge beobachtet wird. Und das Vorgehen der russischen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten ist ein weiteres Beispiel für den höchst problematischen Umgang mit Andersdenken in der Russischen Föderation. Und wir haben am Wochenende sehen können, dass der Umgang nicht dem entspricht, was beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung, das entsprechend der Prinzipien von OSZE und Europarat gewährt werden muss, in der Russischen Föderation gewährleistet ist.
Eine Zusatz? Nachfrage? Also zum einen haben Sie meine Frage nicht beantwortet nach den konkreten Zahlen der Verhafteten, die der Bundesregierung vorliegen. Aber meine Nachfrage wäre, am gleichen Wochenende kam es ja auch zu nicht genehmigten Demonstrationen in Amsterdam, Brüssel und Wien, die ebenfalls aufgelöst wurden von der Polizei, Hunde- und Pferdestaffel inklusive. Ungefähr die gleichen Bilder von Einsatz staatlicher Gewalt. In Belgien wurden fast 500 Leute, beziehungsweise in Brüssel fast 500 Personen festgenommen. Im Verhältnis signifikant mehr als in Moskau. Da würde mich nur interessieren, wieso erfolgt eine Verurteilung von, auch mit Verweis auf Corona-Regime untersagten Demonstrationen nur im Fall von Russland und nicht von Belgien, Österreich und den Niederlanden?
Wir sprechen jetzt aber über die Lage in Russland und da ist bereits in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle auch gesagt worden, dass ein Verbot von Kundgebungen oder Demonstrationen auch keine automatische Rechtfertigung für das gewalttätige Vorgehen russischer Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten gibt. Ich glaube, das ist zu betonen, dass es sich ja überwiegend in Russland um friedliche Demonstrationen gehandelt hat.
Entschuldigung, das Herr Warwick, Sie haben jetzt nicht mehr das Wort. Okay. Dann Herr Jörg war mit einem neuen Thema.
Ein anderes Thema, und zwar Belarus. Der enge Mitarbeiter oder der Weggefährte von Frau Tichanowska berichtet heute von seinen Gesprächen letzte Woche in Berlin, unter anderem mit Staatssekretär Berger.
Wir können Sie wirklich kaum verstehen, es tut mir sehr leid.
Also, noch einmal. Frau Tichanowska und ihr engster Vertrauter Latuschko berichtet heute von seinen Gesprächen letzte Woche in Berlin, unter anderem mit Staatssekretär Berger. Und laut Latuschko hat Berger zugesagt, dass Deutschland die Initiative ergreift, eine Art internationales Tribunal gegen die Verantwortlichen für die Gewalt in Belarus in die Wege zu leiten oder eine Initiative zu starten. Könnten Sie dazu etwas Näheres sagen?
Also es stimmt, dass Herr Latuschka letzte Woche ein Gespräch im Auswärtigen Amt mit Staatssekretär Berger hatte. Und in diesem Gespräch hat der Staatssekretär Herrn Latuschka versichert, dass die Bundesregierung natürlich an ihrer Solidarität mit der Bevölkerung in Belarus festhält und wir weiter nach praktischen Ansatzpunkten uns um solche bemühen, um die Demokratiebewegung in Belarus, ihr diese Solidarität auch zu zeigen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ein Thema, über das wir nachdenken, ist die Frage, wie Verbrechen, insbesondere schwere Menschenrechtsverletzungen, so dokumentiert werden können, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt auch entsprechend verfolgt werden können.
Zusatz?
Da geht es um ein internationales Tribunal, wie in Den Haag, so ähnlich, oder wie kann man sich das vorstellen?
Das kann ich für Sie nicht weiter ausbuchstabieren. Das ist natürlich in allererster Linie eine Entscheidung, die von Belarus selbst, in Belarus selbst, von den Belarusinnen und Belarusen getroffen werden muss.
Eine Frage von Panayotis Gavrilis, Deutschlandradio, zum Pflegevertrag. Bisher ist noch unklar, wie und wer das finanzieren soll. Frage ans Arbeitsministerium und ans Gesundheitsministerium. Wird es Steuerzuschüsse geben? Werden die Pflegeversicherungsbeiträge oder die Eigenanteile erhöht? Welchen Plan hat die Bundesregierung, damit die Lohnerhöhungen auch finanziert werden? Das Arbeitsministerium ist heute nicht da, soweit ich das über... Doch.
Kurz was zur Einordnung dieses Tarifvertrages sagen. Den schauen wir uns genau an. Der ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern, anders als das vielleicht der eine oder andere darstellt. So ein Tarifvertrag muss nämlich auch noch den Religionsgemeinschaften in Deutschland vorgelegt werden. Das ist eine Sonderregelung in dem Tarifrecht. Wir haben Eckpunkte, oder der Minister hat Eckpunkte vorgelegt zu einer Pflegereform, wo auch ein Steuerzuschuss, der gerade da erwähnt wurde, auch Inhalt war. Dort hat er auch klar gemacht, dass uns sehr an guter Bezahlung für Pflegekräfte gelegen ist. Wir würden das so regeln wollen, dass Leistungserbringer in der Pflege, Heime, nur bezahlt werden, wenn sie ihre Angestellten auch nach Tarif, nach einem Tarif, das können unterschiedliche Tarife sein, aber nach einem Tarif oder tarifähnlichen Abschlüssen bezahlen. Alles Weitere ist noch Gegenstand von Beratung.
Ich kann dem vielleicht hinzufügen, dass auch uns der Tarifvertrag noch nicht vorliegt, sondern wir nur den Medien entnommen haben, dass er wohl abgeschlossen sein soll. Das eigentliche Verordnungsverfahren zur Erstreckung kann erst dann beginnen, wenn die Tarifabschlussparteien diese beim BMAS beantragen und auch die beiden kirchlichen Kommissionen gehört werden. Insofern bleibt das alles abzuwarten.
Noch eine Frage ans Arbeitsministerium von Frau Dudin, EPD. Minister Heil hat gehofft, dass im Januar im Streit über das Lieferkettengesetz eine Lösung gefunden wird. Das ist offensichtlich nicht passiert. Ist der Minister enttäuscht? Und die Frage an Frau Fietz, was will die Kanzlerin tun, um den Streit bald zu lösen?
Zum Gefühlshaushalt des Ministers vermag ich mich nicht zu äußern. Ich kann sagen, dass er mehrfach deutlich gemacht hat, dass er ein Lieferkettengesetz für notwendig und gerechtfertigt hält. Und die Gespräche dazu werden weitergeführt.
Herr Jung, dazu?
Ich hätte mal eine Frage ans BMAS, wenn es schon da ist. Wird das Thema Masken für Bedürftige am Mittwoch ins Kabinett kommen? Und bleibt es da bei dem Vorschlag, dass es quasi Gutscheine geben soll? Und wenn ja, was soll so ein Gutschein für 5, 6 Masken bringen? Also sollen die sich jede Woche dann neue 6 Masken abholen? Oder wie lange sollen die halten?
Minister Spahn und Minister Heil hatten sich am Donnerstag gemeinsam dazu geäußert, dass die Versorgung von Bedürftigen mit Schutzmasken gewährleistet werden muss in Zeiten der Pandemie. Die organisatorische Abwägung hat dankenswerterweise das BMG übernommen. Insofern würde ich für die genaue irgendwie Zeitplanung jetzt auch übergeben wollen.
Ja, das ist eine Verordnung, die jetzt gerade in der Anhörung, in der Bearbeitung ist. Die Details werden dann noch abgestimmt. Pro Berechtigten soll es 10 Masken geben. Das ist jedenfalls der Plan. Das hat ein erhebliches Volumen. Wenn Sie rechnen, dass ungefähr 4,5 Millionen Anspruchsberechtigte es gibt. Und alles Weitere müssen wir die Beratung abwarten.
Zusatz? Wie lange sollen die 10 Masken halten? Für welche Zeit?
Die Haltbarkeit von Masken hängt immer davon ab, wie Sie sie einsetzen, wie lange Sie sie tragen. Die können Sie auch über mehrere Tage tragen.
Herr Rinke mit einem neuen Thema.
Ja, Myanmar, das wäre eine Frage ans Außenministerium. Genau genommen an Frau Fietz und das Herrn Burger. Es gibt einen Militärputsch in Myanmar. Der Außenminister hat sich schon dazu geäußert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung Sanktionen ins Auge fasst und wie sie überhaupt die Ministerpräsidentin beurteilt, die ja doch von ihrem Ansehen her einmal als Bürgerrechtlerin, aber dann auch mit einer sehr harten Haltung gegenüber der muslimischen Minderheit in dem Land kritisiert wurde. Also ist sie noch die, auf die die Bundesregierung setzt? Vielleicht können Sie das irgendwie einordnen.
Also worauf die Bundesregierung setzt, ist die verfassungsmäßige Ordnung in Myanmar und das Ergebnis der demokratischen Wahlen, Parlamentswahlen, die dort gerade stattgefunden haben. Und deswegen hat der Außenminister das Militär auch dazu aufgefordert, das Ergebnis dieser Wahlen anzuerkennen und die verfassungsmäßigen Institutionen nicht mehr daran zu hindern, ihre Arbeit zu machen. Das ist für uns der Bezugspunkt. Zu Ihrer anderen Frage Es gibt ja bereits EU-Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen in Myanmar. Unsere Hoffnung ist natürlich und unsere Erwartung, dass der Protest gegen diesen Militärputsch, der ja nicht nur von Deutschland kommt, sondern aus der ganzen Europäischen Union und von vielen anderen Staaten, auch in unmittelbarer Nachbarschaft Myanmars, dass der und natürlich der Respekt vor der gesetzmäßigen Ordnung dazu führt, dass dieser Militärputsch schnell beendet wird und dass es eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Normalität in Myanmar gibt. Insofern möchte ich jetzt nicht weiter darüber spekulieren, welche weiteren Maßnahmen denkbar sind. Aber wie gesagt, es gibt bereits Sanktionen im EU-Kreis und über alles Weitere wäre zu beraten.
Dann Herr Warwick mit dem neuen Thema.
Frau Fietz, RT hat letzte Woche bekannt gegeben, dass Sie noch in diesem Jahr mit einem vollumfänglichen TV-Nachrichtensender von Berlin aus auf Sendung gehen wollen. Begrüßt denn die Kanzlerin diese zunehmende Diversität im Format der TV-Sender in Deutschland?
Ich kann Ihnen da grundsätzlich zu sagen, dass die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland eine verfassungsrechtliche Stütze unserer Gesellschaft ist und Medienvielfalt ist essentiell für ein demokratisches Gemeinwesen. Rundfunksender müssen bestimmte Kriterien, wie beispielsweise bezüglich Jugendschutz, erfüllen, um zugelassen zu werden. Ob RT, ehemals Russia Today, diese Kriterien erfüllt, entscheiden die Landesmedienanstalten.
Zusatz? Aber ich hatte ja gefragt, ob die Kanzlerin das begrüßt als zunehmende Diversität in dem Sektor.
Ja, und ich habe darauf hingewiesen, dass in diesem Fall nicht der Bund zuständig ist, sondern dass die Landesmedienanstalten hier Entscheidungen zu treffen haben. Und über die Einhaltung der Regelungen des Medienstaatsvertrages wacht dann die jeweilige Rechtsaufsicht, die auch wiederum bei den Ländern angesiedelt ist. Und die grundsätzliche Haltung zur Meinungs- und Pressefreiheit haben wir hier ja auch schon des Öfteren bekundet.
Herr Reitschuster mit einem neuen Thema.
Eine Frage an das Finanzministerium. Ich kann gerne einmal zurückstellen, bis die Rochade hier gemacht ist.
Ja, wir nehmen uns den Moment Zeit.
Genau. Frau Lajadi, es wurde oft darüber gesprochen, hier über die Insolvenzen für Unternehmer. Meine Frage würde Privatinsolvenzen betreffen. Und zwar gibt es ja viele, die als Privatpersonen in Not gekommen sind. Hat die Bundesregierung einen Überblick, wie sich das entwickelt hat? Und plant sie hier irgendwelche Hilfen analog zu den Unternehmern? Viele klagen auch mit der Schufa. Gibt es da vielleicht Pläne, auch wenn das nicht ganz die Zuständigkeit ist, darauf hinzuwirken, dass in der Schufa das auch irgendwie berücksichtigt wird, weil das für viele Menschen im Moment ein großes Problem ist. Danke.
Danke für die Frage. Sie haben ja selber schon darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung im Zuge der Pandemie und zur Bewältigung ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht hat, sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also beispielhaft die Überbrückungshilfen, die Corona-Soforthilfen. Worauf man auch hinweisen kann, ist das Kurzarbeitergeld, was ja auch international dafür gesorgt hat, dass Deutschland immer gelobt wurde, wie es durch die Krise gekommen ist. Zu einzelnen Regelinsolvenz, da würde ich dann vielleicht noch an andere Ressorts verweisen. Aber insgesamt gilt, dass wir ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht haben, dass die Bundesregierung auch immer wieder guckt, wie die Lage ist und das entsprechend anpasst.
Zusatz?
Sie sagten, Sie würden an andere Ressorts verweisen. Welches Ressort könnte denn da dann eine Auskunft geben, wie sich die Privatinsolvenzen entwickelt haben und was man konkret für Privatleute macht?
Sie haben BMJV oder BMI? BMW?
Bleiben Sie noch mal eine Sekunde vielleicht vorne sitzen, weil ich weiß jetzt nicht, ob Herr Rinke das Finanzministerium fragen wollte.
Ist aber jetzt nicht zu diesem Thema, aber eine andere Frage ans Finanzministerium.
Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir mal eben, wenn Sie tauschen, dann... Vielen Dank.
Da Sie jetzt nach konkreten Zahlen gefragt haben, da kann ich Ihnen tatsächlich aktuell jetzt nichts zu sagen. Das müsste ich dann gegebenenfalls nachreichen, wenn ich da was zu in Erfahrung bringen kann.
Danke.
Dann Herr Rinke mit seiner Frage ans Finanzministerium.
Genau. Ich hätte ganz gerne zur BaFin gefragt. Und zwar danach, ob Sie uns schon ein bisschen was sagen können, wie denn der angekündigte Kulturwandel bei der BaFin aussieht, wer die Behörde künftig leiten soll, wie der Auswahlprozess für die Personalie aussieht.
Das, können Sie das letzte noch mal wiederholen? Das habe ich akustisch nicht.
Den letzten Satz? Wie der Auswahlprozess für die Personalie der Chefin oder des neuen Chefs aussieht.
Ja, also wir haben uns ja schon ausführlich dazu geäußert, zuletzt mit der Pressemitteilung am Freitag dazu. Da wurde auch nochmal deutlich, dass wir in den nächsten Tagen die Ergebnisse zur Neuaufstellung der BaFin bekannt gegeben werden. Und der Minister hat in der Pressemitteilung auch nochmal gesagt, wie der weitere Prozess sein soll. Und in den nächsten Tagen werden wir da weitere Informationen bekannt geben.
Zusatz, Herr Rinke?
Ja, nochmal zur Auswahl der Personalie. Können Sie da zumindest was sagen, selbst wenn Sie noch keinen Namen haben? Also gibt es da klare Zielvorgaben? Soll das eine Frau sein, ein Mann? Wer sucht das aus? Ist das mit einem Headhunter? Entscheidet das der Minister persönlich?
Also wie gesagt, wir werden in den nächsten Tagen die organisatorische Neuaufstellung der BaFin bekannt geben, damit den einzelnen Details. Das haben wir in der Mitteilung schon mitgeteilt. Und der Minister hat sich auch heute im Interview mit der Süddeutschen zu ihrer Frage geäußert und hat gesagt, wir werden rechtzeitig eine geeignete Person für diese wichtige und schwierige Aufgabe präsentieren. Sie soll für den Neuanfang stehen.
Mit Blick auf die Uhr möchte ich noch zwei Online-Fragen aufrufen in Zusammenhang mit Corona und Impfung. Klaus Brodbeck vom ZDF möchte wissen, wie ist die Position der Bundesregierung zu einem europäischen Impfpass, zu dem ja unter anderem die Europäische Kommission Eckpunkte entwickelt hat?
Ein europäischer Impfpass steht momentan für uns nicht zur Diskussion. Wir gucken uns die Eckpunkte an, bewerten die und werden uns dann dazu äußern.
Und die Frage von Kai Clement trifft die Spiegelmeldung zu, dass ein ständiger Impfstab geplant ist, an dem Abteilungsleiter Gesundheitsministerium, Bundeskanzleramt sowie ein Vertreter der Staatskanzleien der Bundesländer teilnehmen. Und gibt es schon einen Beschluss, wann der seine Arbeit aufnimmt?
Dazu kann ich nichts sagen. Das mag sein, dass das Gegenstand der gerade laufenden Gespräche ist. Und die bitte ich doch abzuwarten bis zur Pressekonferenz.
Bitte?
Weiteres kann ich auch dazu nicht sagen.
Gibt es weitere dringende Fragen zu Corona? Herr Jordan.
Ja, Frau Fietz, angesichts des Gerangels in den letzten Tagen um den AstraZeneca-Impfstoff, der ja offensichtlich laut Umfragen auch zu einem gedämpften Impfbereitschaft führt, würde ich gerne fragen, ob die Bundeskanzlerin vielleicht doch überlegt, sich medienwirksam impfen zu lassen, wie es andere Regierungschefs auch getan haben. Und ob sie ungefähr weiß, wann sie denn dran wäre.
Also die Bundeskanzlerin hat ja immer betont, dass sie sich grundsätzlich impfen lassen möchte, dass sie aber dann sich impfen lässt, wenn sie an der Reihe ist. Und an dieser Position hat sich nichts geändert.
Beantwortet aber weder die erste noch die zweite Frage.
Das ist aber das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Dann Herr Jessen.
Ich habe eine Frage ans Wirtschaft und ans Finanzministerium.
Dafür nehmen wir uns jetzt einfach noch einen Moment Zeit.
Stichwort Corona-Folgenfinanzierung, Tafelsilber. Frau Baron, denkt der Minister bei der möglichen Veräußerung von Bundesbeteiligungen eher an Ältere, also zum Beispiel Telekom Post oder auch oder vor allem an jüngere Beteiligungen, Lufthansa und andere? Und die Frage ans Finanzministerium, sieht der Finanzminister gegenwärtig irgendwelche Probleme bei der Haushaltsfinanzierung, die Veräußerung von Tafelsilber nötig machen würden?
Ja, vielleicht kann ich beginnen. Wie Sie vielleicht vermuten, kann ich Ihnen hier natürlich keine konkrete Unternehmensliste nennen, so sehr ich die journalistische Frage natürlich auch verstehe. Aber vielleicht lassen Sie mich noch mal einordnen, was der Minister zum Thema gesagt hat. Er hat sich ja auf eine konkrete Frage in einem Interview geäußert, in dem Kontext, was wir tun müssen, damit wir auch weiter gut durch diese Krise kommen und wirtschaftlich gut durch diese Krise kommen. Dabei ist es zunächst natürlich entscheidend, dass die Infektionszahlen sinken und weiter sinken, denn je schneller die Zahlen sinken bei den Infektionen, desto schneller kann es mit der Wirtschaft dann auch bergauf kommen, wieder bergauf gehen. Der Minister hat dann nochmal betont, dass das natürlich letztlich das Entscheidende auch für alle Finanzierungsfragen ist, je schneller wir mit den Zahlen nach unten kommen, die Wirtschaft wieder bergauf kommen kann, desto schneller kann die Wirtschaft natürlich auch wieder Einnahmen generieren, Steuereinnahmen generieren. Und wichtig ist aber eben auch, dann die richtigen und guten Rahmenbedingungen zu setzen. Und das heißt für ihn keine Steuererhöhungen in und nach der Krise, die Sozialausgaben stabil halten, Bürokratieabbau. Und dann aber natürlich auch, wenn man eben sagt, man schließt Steuererhöhungen aus, dann auch die Frage zu stellen, welche anderen Finanzierungseinnahmen kann es geben. Und hier möchte er die Debatte anstoßen, auch die Veräußerung von Bundesbeteiligungen zu prüfen. Denn es gibt ja eine jährliche Berichterstattung über die Bundesbeteiligung. Das Bundesfinanzministerium gibt einmal im Jahr den Bundesbeteiligungsbericht heraus über den Stand der Bundesbeteiligung und da eben die Diskussion zu führen, wann ist der richtige Zeitpunkt, Veräußerungen von Bundesbeteiligungen anzustreben und damit eben Einnahmen zu generieren, mit denen man auch ausgabenseitig natürlich Finanzierung dann vornehmen kann.
Also ich kann fürs Finanzministerium ergänzen, dass Privatisierungseinnahmen bekanntlich nicht helfen bei der Einhaltung der Schuldenregel, da es sich um einen Vermögenstausch handelt. Allgemein kann ich sagen, und das haben wir an dieser Stelle ja auch mehrfach betont, ist die Finanzierung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstehen, gesichert und sind auch im Bundeshaushalt abgebildet. Dafür bedarf es keiner Privatisierung. Unabhängig davon gibt es derzeit im Finanzministerium keine Überlegungen hierzu.
Zusatz, Herr Jessen?
Ja, Zusatz, da Frau Baron sozusagen auch noch mal explizit darauf hingewiesen hat, dass für den Wirtschaftsminister Steuererhöhungen zur Finanzierung grundsätzlich ausgeschlossen seien. Ist das auch die Position des Finanzministers oder kann er sich im Folgenden durchaus gewisse Steuererhöhungen als Solidarbeiträge zur Finanzierung der Folgelasten vorstellen?
Also zu dieser Frage haben wir schon mehrfach Stellung genommen. Die Position des Ministers, was ein gerechtes Steuersystem angeht, ist hinreichend bekannt.
Damit sage ich Dankeschön für diesen Montagnachmittag. Ich sage auch Dankeschön. Wir bedanken uns da nämlich bei der Unterstützung für Phoenix und die Gebärdensprachdolmetschung, die Sie auch nur über Phoenix haben sehen können. Einen guten Restmontag wünsche ich. Danke.